Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Oliver Löwenherz. Oliver, ich habe dich gefunden durch dein Buch. Meine Engel sind grün. Ich zeig's auch mal. Und ich fand das Buch so faszinierend, vor allen Dingen, weil du auch geschrieben hast, ein Buch von den Pflanzen und dir. Und dann gibt es noch diesen wundervollen Film, jetzt 100.000 Löwen gemeinsam durch die Nacht, wo ich mich so oft wiedererkannt habe. Und da kam einfach so dieses ganz tiefe Drängen, mit diesem Menschen möchte ich mich unbedingt unterhalten. Also von daher herzlich willkommen und vielleicht stellst du dich und deinen Weg kurz selber vor. Lieber Oliver, ich gebe dir das Wort.
Danke dir. Danke für die Einladung. Liebe Grüße an dich und an euch alle da draußen aus Mexiko, wo wir seit 3 Jahren leben. Ich habe 23, ich versuche es mal in ein paar Sätzen, 23 Jahre lang Industrie- und Werbefilme gedreht, hatte eine große Agentur zusammen mit zwei Partnern in Stuttgart. Wir haben Kunden gehabt wie Mercedes-Benz und Bosch und Porsche und hatte ja sozusagen ein erfolgreiches Leben, ne? So alles richtig gemacht. Dann wurde ich 2008, 2009 sehr, sehr krank, hatte zwei Herzinfarkte, die keine waren, mit allen Symptomen, aber es waren keine. Die Medizin wusste nicht, was mit mir los ist und ich habe mir dann beim Sterben zugeschaut. Ich hatte Panikstörungen, Depressionen, Essstörungen, alles. Und ich bin so richtig den Bach runtergegangen. Damals wusste ich nicht, was es ist, die dunkle Nacht der Seele, in der es ja, um die es ja auch in den 100.000 Löwen geht. Und dann wurde Burnout, zu viel Stress, aber ich hatte keinen, nicht wirklich Stress. Wir hatten 20 Angestellte, das war okay. Und dann hat eines Tages eine sehr intuitive Therapeutin zu mir gesagt: Oliver, du musst Schluss machen in deiner Firma, du musst die verlassen. Und dann habe ich gesagt: Ja, vielleicht habe ich auch schon überlegt, vielleicht nächstes Jahr oder so. Nein, nein, heute. Und an dem Tag habe ich tatsächlich den Mut aufgebracht, bin zur Agentur hochgefahren nach dem Termin mit der Therapeutin. Und die Himmel haben sich geöffnet, es hat geregnet, es hat geschüttet, also ne, das Wetter hat auch schon mitgespielt. Und bin hoch und ich habe geweint, als ich das denen eröffnet habe, wie ein kleiner Junge. Habe dann so meine Geschäftskreditkarten und Schlüssel vom Geschäftswagen und alles auf den Tisch gelegt und bin gegangen und habe die Agenturtür hinter mir geschlossen und die Symptome waren weg. Die waren einfach weg. Und da war das so das erste Mal, dass ich wirklich begriffen habe, also hier drinnen begriffen habe, da ist eine Kraft, ich habe damals sie Eve genannt, meinen Schutzengel. Da ist eine Kraft, die führt mich. Und diese Kraft muss wohl irgendwie entdeckt haben, dass ich völlig an meinem Weg vorbei laufe und dass es Zeit wird, wieder zurückzukehren auf den Weg. Und da habe ich auch richtig gespürt, das Leben. Die Welt ist nicht so, wie man mir gesagt hat in der Schule, ne? Es ist irgendwie anders. Irgendwas, es gibt sehr viel mehr als das, was uns gesagt wird. Und dann war ich in Berlin in der Spielfilmindustrie. Das war mal mein Traum gewesen, bis ich gemerkt habe, die ist genauso verhurt wie die Werbeindustrie. Und dann sind wir 2015 mit einem Wohnmobil als Familie mit einer damals 2,5-jährigen Tochter und zwei Chihuahuas, haben wir Berlin verlassen. Wir haben alles gespendet, verschenkt, verkauft. Was wir hatten, was ins Wohnmobil gepasst hat, durfte mit. Und dann waren wir 2,5 Jahre mit dem Wohnmobil quer durch Europa und Westrussland unterwegs, haben Kinderprojekte gemacht und angefangen, einen Dokumentarfilm über Tierrechte zu drehen und sind 2017 nach Mexiko geflogen. Und dieses Bild werde ich nie vergessen, wie wir am Flughafen in Frankfurt, mein Freund Joachim hat es da hingefahren, hat ein Foto gemacht, wie wir drei Menschen und zwei kleine Hunde da stehen mit drei Koffern und drei Handgepäcken. Und das war alles, was wir dann hatten. Das war alles, was wir hatten. Und das war ein schönes Gefühl. Und da sind wir nach Mexiko geflogen, haben einen alten VW-Bus gefunden in Yucatan, haben den hergerichtet, sind quer durch Mittelamerika gefahren, haben einen Film über Pflanzen und Bäume gemacht. Nicht im Sinne von Wissenschaft, aus wissenschaftlicher Sicht, sondern aus Herzenssicht, dass die eben unsere Familie sind. Und ich habe angefangen, mich für Schamanismus zu interessieren, habe angefangen, in verschiedenen Ländern in Lateinamerika mit Schamanen zu arbeiten und habe darüber dann auch gelernt, mit den Pflanzen zu sprechen. Und so kam eben das Buch Meine Engel sind grün zustande. Und jetzt leben wir seit 3 Jahren in Mexiko, haben letztes Jahr den Film Schwarz zu Gold über die Menschen, die man fälschlicherweise schwarze Schafe nennt, fertiggestellt. Und eben dieses Jahr die 100.000 Löwen. Und wir drehen schon wieder und fangen das nächste Filmprojekt an. Das wird vermutlich heißen, Ich bin da. Und es geht ums unabhängig Leben. Wie lebe ich unabhängig vom System, unabhängig von Banken, aber auch unabhängig von der Meinung anderer, unabhängig von den Programmierungen, die sich in uns ja, eingestellt haben, die sich in uns programmiert haben, um uns zu schützen, um uns Entscheidungen abzunehmen. Und eine der großen Aufgaben für mich selber sehe ich jetzt dieser Tage, bin ich gerade wieder am Schattenjagen, so nenne ich das, indem ich habe eine Methode für mich selber entwickelt, wie ich diese Schatten finde, diese Programme, wie ich sie rauslocke, ne? So wie der Jaguar, der im dunklen Dschungel ist und wartet und wartet und wartet und wenn das Programm rauskommt, dann es ans Licht zu holen und es nicht zu zerstören oder zu töten oder zu verurteilen, sondern zu schauen, okay, pass auf, liebes Programm, ich brauche dich nicht mehr. Das war gut, dass du da warst, Dankeschön. Aber das, was du da gemacht hast, diese Entscheidung, die du getroffen hast, die möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Aber du hast ja ein Talent, da steckt ja ein Schatz in diesem Programm, in jedem dieser Programme, in jedem Schatten, steckt ein Schatz. Und diesen Programmen eine neue Aufgabe zu geben, zu sagen, pass auf, du hast ein super Talent und in Zukunft wirst du das Talent bitte dafür einsetzen. Und das ändert dann die Schwingung, ne? Das ändert meine Frequenz. Und dann treffe ich irgendwann, und ich glaube, das ist der Weg, den wir als Menschheit und jeder Einzelne für sich jetzt einschlagen darf und einschlagen muss in diesen turbulenten Zeiten, Entscheidungen nicht mehr anhand von Vergangenem und anhand von Traumata zu treffen, Entscheidungen nicht mehr diesen Programmen zu überlassen, sondern Entscheidungen aus meinem aktuellen Bewusstsein herauszutreffen. Wie entscheidet sich Oliver mit 54? Nicht Oliver mit 4 und seinem Kindheitstrauma oder Oliver mit 20 und 35 und so weiter entscheiden zu lassen. Das ist eine Menge Arbeit. Da gehört auch eine gehörige Portion Mut dazu, wie überhaupt diese Zeit uns dazu antreibt, dass wir wieder mutiger werden, ne? Dass wir diese falsche Sicherheit verlassen, die man uns vorgegaukelt hat, ne? Wir müssen unsere Freiheit, das suggeriert man uns ja, unsere Freiheit komplett einschränken und einschränken lassen. Dafür sind wir aber sicher. Das ist trügerisch. Weil diese Sicherheit gibt es so nicht. Die einzige Sicherheit, die ich habe, ist zu wissen, wer ich bin. Es geht nicht darum, die machen, dass alles gut wird. Es geht darum, ich vertraue darauf, dass ich machen kann, dass in meinem Leben alles gut ist. Und das ist eine große Herausforderung, ja, der stelle ich mich. Und mir war immer wichtig, ganz nach der Heldenreise, ne, wo der Held seinen üblichen lichten Gefilde, sein Dorf verlässt, in die Dunkelheit abtaucht, den Drachen in der Höhle besiegt, also seine große Angst, und einen Schatz findet und dann wieder zurückkommt in sein Dorf. Also ne, der Kreis schließt sich. Und was oft bei der Heldenreise vergessen wird, der letzte Schritt ist, teile das, was du gelernt hast. Wir lernen das nicht, damit wir toll sind, damit wir, haha, ich weiß was du nicht weißt, so Herrschaftswissen, ne? Sondern ich bekomme diese Weisheit, ich bin dann ein Kanal für diese Weisheit, damit durch mich diese Weisheit an die anderen kommen kann. Und das tue ich mit Filmen, mit Büchern, mit Interviews. Und das ist ein mitunter sehr harter Weg, aber er lohnt sich. Und ich merke, dass ich mehr und mehr ich selber werde. Ich entwickle ein Gefühl dafür seit Jahren, wer bin ich? Und das Schöne ist, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich spüre, wer ich bin, wenn ich meine Werte lebe, wenn ich kongruent bin mit diesen Werten, dann kann mich da draußen nichts mehr umhauen. Und dann ist dieser schöne Satz, den ich von einer Pflanze in der Zeremonie geschenkt bekommen habe: Ich sitze in der Mitte des Chaos und bin glücklich. Ja, was um mich rum passiert, passiert. Da habe ich ein bisschen, vielleicht wenig, vielleicht gar keinen Einfluss in bestimmten Situationen. Aber ich bin ich und ich bin in der Mitte, ne? Ich bin im Auge dieses Sturms. Und dann bin ich sicher, weil ich weiß, wer ich bin. Und das ist das Wichtige, was derzeit passiert. Und dadurch erhöht sich natürlich unsere Frequenz, ne? Unsere Schwingung erhöht sich. Und das ist die Idee, weil der große Geschichtenerzähler, die erste Träumerin, der liebe Gott, Taitakuna, kann man nennen, wie man möchte, diese Energie, diese Kraft, die uns hält. Wenn man, und ich auch, ne? Wenn ich manchmal, sag mal, großer Geschichtenerzähler, wo bist du? Du bist überhaupt nicht für mich da, ich bräuchte dich jetzt doch. Der ist die ganze Zeit da. Die Engel, wenn man diese Energien so nennen möchte, die flüstern uns die ganze Zeit was zu. Die sind die ganze Zeit für uns da. Wir hören halt nicht hin. Wir stellen den richtigen Radiosender nicht ein. Wir sind halt auf irgendwelchen anderen Sendern. Zukunftsangst und so weiter und so weiter. Wut, die bösen Politiker, der böse Virus, die was weiß ich was alles. Und wenn wir auf der Frequenz schwingen, dann können wir die Frequenz von oben, sind wir halt nicht auf die eingetunt, ne? Und dann nehmen wir die nicht wahr. Sobald wir auf diese Frequenz hochkommen, Dann nehmen wir die wahr, die ganze Zeit und merken, wow, wir werden geführt. Nicht im Sinne von jemand schreibt uns vor, was wir zu tun haben, sondern wir kriegen Zeichen, pass mal auf, vielleicht wäre das, pass mal auf hier, schau mal hier. Und dann sind wir auf dem Herzensweg, auf dem sogenannten. Ne? Und wenn du auf dem Herzensweg bist, kann dir nichts Schlimmes mehr passieren. Du bist automatisch geschützt. Nicht, weil die da oben sehen, oh, der Oliver ist auf dem Herzensweg. Na, jetzt beschützen wir ihn wieder. Die wollen uns die ganze Zeit beschützen. Nur können sie nicht, weil wir auf der falschen Frequenz sind. Und deswegen ist so wichtig, dass wir hier so, ne, den richtigen Radiosender wieder eintunen. Und auf einmal sind wir auf der Frequenz. Und am Anfang ist es eine Minute oder eine Sekunde, ne? Dann hast du es auf einmal an einem Tag, bist du 2 Stunden in dieser Frequenz. Und irgendwann merkst du, wow, ich kann das ja durch meine Taten, durch das, was ich mache, durch das, wie ich lebe, kann ich selber meine Frequenz hochhalten. Und das lernt man, ne? Das lernt man durch Trial and Error. Man irrt sich dann wieder, dann merkt man, boah, die letzte Woche, warum waren die Woche schon wieder so schlimm? Ah ja, klar, ich war wieder komplett in der Angst, ich war in der Wut, ich war in dem. Und ich war nicht in meiner hohen Frequenz. Und wenn man in dieser Frequenz ist, dann passiert das, was man Wunder nennt, ne? Und es passiert dann ständig. Dann geschehen Synchronizitäten, wo man am Anfang, das war bei mir auch so, das als Zufall abtut, ne? Der Verstand sagt, ja, gut, okay, Zufall. Aber dann passieren so viele Zufälle, dass du sagst, nee, sorry, das kann ich mit Zufall nicht mehr erklären. Ich will es auch nicht mehr. Sondern da passieren diese Wunder, weil das Ganze hier so gedacht ist. Wenn wir alle in dieser Frequenz leben eines Tages, dann passieren ständig nur noch Wunder und Synchronizitäten, weil so ist es gedacht, das Ganze hier. Das ist legendär, das Konzept oder die Idee von unserem Leben hier ist unfassbar schön und unfassbar, ja, wie kann man das nennen? Ja, wundervoll, magisch. Ne? Wir sind magische Wesen. Magie nicht im Sinne von Zaubertricks oder ich kann machen, ich habe einen Zauberstab, ne, wie der Harry Potter und dann kommt da Feuer raus und ich sage einen lateinischen Zauberspruch, sondern die Magie ist die, dass das, was wir in uns fühlen, dass wir das nach außen leben und sich dadurch automatisch unsere Welt und das, was ich wahrnehme, verändert. Und wenn wir da wieder synchron sind, wieder kongruent sind mit unseren Werten, ja, dann leben wir anders. Und je mehr Menschen das machen, desto mehr verändert sich das auch, weil wir diesen Erfahrungsraum ja teilen mit so und so vielen anderen. So, das waren die paar Sätze.
Ja, ich könnte stundenlang zuhören, weil da kommt mir so viel bekannt vor. Und alle, die uns jetzt hier so zuschauen und zuhören, die denken ja wahrscheinlich auch, weißt du, so wie bei dir, es musste erstmal ganz schlimm kommen, bevor du quasi so erkannt hast, das stimmt was nicht. Ich brauche eine Änderung meines Weges. Und weißt du, du hast jetzt gerade gesagt, wie hast du deinen Engel genannt? Eve. Wann fing das denn an, dass sie schon gesagt hat, da stimmt irgendwas nicht? Änder vielleicht mal deinen Weg. Das fing doch bestimmt schon vorher an, oder?
Natürlich, ich habe halt nicht zugehört. Ne? Das ist ja das. Ich habe so 2000. Die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Ich verfluche auch nicht die Zeit in der Industrie, meine 23 Jahre meines Lebens. Am Anfang war ich sehr enttäuscht von mir und von dem Leben, weil ich dachte, oh, ich habe 23 Jahre meines Lebens verschwendet, ne? Mit etwas, was nicht mein Herzensweg ist. Und ich bin dann mit der Zeit, mit den Jahren draufgekommen: Nee, nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Das war schon alles richtig. Das hat so sein sollen. Ich habe nur die Abzweigung verpasst, wo es Zeit war, diese Phase meines Lebens zu verlassen und in eine nächste Phase zu gehen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, war das 2004, 2005 schon in der Agentur. Ich wollte immer was anderes machen. Ich habe versucht, irgendwelche kreativen Projekte in die Agentur einzubringen. Das hat aber nicht funktioniert. Und da hätte ich es schon merken können. Heutzutage merke ich es schneller. Aber auch mir passiert es noch, ne? Dass ab und zu muss die Eve oder meine Spirit oder die Pflanzen, die müssen dann halt wieder so, hey, Oliver. Und dann geben sie mir Situationen, wo ich manchmal richtig verzweifle dran. Also es ist wüst zum Teil, aber wir leben auch in wüsten Zeiten. Wo ich dann 3, 4 Tage brauche, wo ich zwar weiß, okay, das Leben arbeitet immer für mich, ne? Das ist eine tiefe Wahrheit. Das Leben arbeitet nie gegen mich, es arbeitet immer für mich. Es sieht halt manchmal nicht so aus, ne? Und dass das Leben für mich arbeitet, heißt nicht, dass ich den ganzen Tag durch die Straßen tanze und la 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 singe. Das Leben arbeitet für mich im Sinne von, ich muss dem mal ein Zeichen geben, wenn er es nicht hört, brüllen wir lauter. Und dann brüllt das Leben halt lauter. Und meine, tja, wie soll man das nennen? Meine erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, oder die mich verstört hat, kann man vielleicht sagen, wie so ein Störsender, ne? Wir sind ja beim Thema Schwingungen und Frequenzen. Da war ich in der Bücherei, habe so geguckt, was kaufe ich mir für ein Buch? Und da war ein Buch von Franz Kafka. Und Franz war mit V geschrieben. Und ich gucke mir das an, den Buchrücken, und denke, wer macht sich die Mühe, dieses Buch rauszubringen, dieses schöne Buch von Franz Kafka, und schreibt dann den Vornamen nicht mit F, sondern mit V. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, hat dieses V sich zu einem F verwandelt, so gemorpht, so einfach, es hat sich so verbogen und war auf einmal ein F. Und ich stand da und dachte, wow, es gibt, also entweder bin ich komplett ein Fall für die Klapse, oder irgendetwas ist nicht so, wie man mir gesagt hat. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn sowas möglich ist, dann ist das, was die Wissen, dieses Weltbild, was die Wissenschaft mir versucht zu erklären, das ist falsch oder unvollständig, und zwar sehr unvollständig. Da gibt es noch was anderes. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass das, was man mir erzählt, ist es zumindest schon mal nicht. Und auch das ist das Wesen dieser Zeit, finde ich, dass wir lernen dürfen zu unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit. Ich sage bewusst nicht gut oder schlecht, das sind menschlich, das sind Kategorien, die wir uns erfunden haben. Aber zwischen Wahrheit und Lüge. Und es wird jetzt immer schwieriger und es soll auch schwieriger werden, weil natürlich nicht nur die Qualitätsmedien uns anlügen, sondern auch die sogenannten alternativen Medien. Na, wenn man sich dann mal die Mühe macht und mal so 20 solche Aufwachkanäle auf Telegram abonniert und diese Inhalte miteinander vergleicht, stellt man fest, oh, die zerfleischen sich auch gegenseitig. Da hat auch jeder wieder seine eigene Wahrheit. Und dann irgendwann aufzuhören, und darum geht es, glaube ich, anderen zu folgen. Weil ich habe meine eigene Frequenz, die habe nur ich. Ich habe eine Schwingung, kann man sagen, die habe nur ich. Du hast eine Schwingung, du hast nur du und so weiter. Und das ist meine Wahrheit. Und dieser Schwingung folge ich. Und wenn ich etwas höre, egal ob es Qualitätsmedien, alternative Medien oder sonst wer ist, in mich reinzuspüren, geht das auf Resonanz oder nicht? Und das ist das Wichtige. Und dann finde ich für mich raus, kann ich mit dieser Wahrheit gehen oder kann ich nicht mit dieser Wahrheit gehen? Und mich erschreckt immer noch in Diskussionen, wenn es um das C-Thema geht oder egal um was, um die Wahlen und so weiter. Und wenn man dann diskutiert und ich höre die Leute und dann sagen die, aber Oliver, wieso denkst du jetzt, dass es so ist? Und sage ich, ich denke nicht, dass es so ist, ich fühle es, ich spüre es. Wir haben uns so weit vom Spüren entfernt, wir Menschen, ne? Ich spüre, dass das irgendwie meiner Schwingung entspricht. Das ist für mich kongruent. Aber warum denkst du, lieber Gesprächspartner, dass es anders ist? Naja, das haben sie uns doch im Fernsehen gesagt. Das ist immer noch das Totschlagargument, ne? Das haben die doch im Fernsehen gesagt. Dann muss es ja auch stimmen. Und genauso ist es aber auch, ja, das hat der und der alternative Telegram-Kanal gesagt. Dann muss es ja stimmen. Nein, nein. Interessant, was ich da für Infos bekomme. Und dann sortiere, filtere ich für mich aus, was entspricht mir, mit welcher Wahrheit kann ich mitgehen. Und das andere ist dann nicht meine Wahrheit. Vielleicht ist es die Wahrheit von jemand anderem, aber es ist nicht meine und dann gehe ich da nicht mit, ganz einfach. Und irgendwann höre ich dann auf, es gibt diesen schönen Ausspruch von einem Schamanen aus Kamtschatka in dem Buch Schmelzt das Eis in euren Herzen, sehr, sehr, sehr schönes Buch, wo er sagt, wenn du jemand folgst, siehst du nur seinen Rücken. Ja, das ist das. Wir sollen aufhören zu folgen. Wir können uns inspirieren lassen. Ich kann auch andere inspirieren mit der Weisheit, die durch mich durchkommt. Ich bin ein Kanal für diese Kräfte. Diese Weisheit biete ich an, wie ein Apfelbaum, der seine Äpfel anbietet. Ne? Wenn jemand vorbeikommt und keinen Bock hat auf Äpfel, dann nimmt er halt keinen Apfel. Das ist in Ordnung. Der Apfelbaum sagt ja nicht, iss jetzt diesen Apfel und schmeißen den auf den Kopf. Vielleicht macht man das ab, macht der Apfelbaum das ab und zu. Aber es geht darum, dass wir die Weisheit, die wir erfahren, was wir im Leben gelernt haben, dass wir das anbieten. Und wenn jemand das möchte, ist es schön. Wenn jemand das nicht möchte, ist es genauso in Ordnung. Und nicht mehr zu missionieren und nicht mehr versuchen, meine Wahrheit einem anderen aufzupropfen, überzustülpen, ne? Das funktioniert nicht, weil jeder seine eigene Wahrheit hat. Und dann gibt es natürlich eine Urwahrheit, eine kosmische Wahrheit, die für uns alle gilt. Und das sind die ganz einfachen Sachen, die man 10.000 Mal in Büchern von Rumi und Paulo Coelho und so weiter gelesen hat. Und das sind immer schöne Sprüche, die gibt es auch auf Kühlschrankmagneten und auf Lesezeichen und so weiter. Und eines Tages erfährt man diese Wahrheit. Da kommt man in eine Situation, probiert diese Wahrheit aus und macht die Erfahrung hier drin, dass, wow, das stimmt ja wirklich. Das ist kein Konzept, das ist nichts, was ich so aus so rauslabere, sondern ich habe diese Erfahrung gemacht. Und das sind diese wertvollen, ja, das sind diese wertvollen Weisheiten, ne? Das ist kein Wissen, was ich mir angeeignet habe. Ich habe jetzt alle Bücher auswendig gelernt und kolportiere das. Ich mache kein Copy and Paste mit diesem Wissen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht und dann teile ich die Erfahrung. Dann erzähle ich eine Geschichte. So war es bei mir und das habe ich gelernt. Und wenn das bei dir auch funktioniert, wie schön. Vielleicht funktioniert es bei dir nicht. Ich weiß es nicht, aber ich biete es an. Und dann kommen wir, und das ist, glaube ich, das große Stichwort, in die Selbstverantwortung. Jeder Mensch ist für sein Leben verantwortlich. Nicht die Versicherung, nicht der Staat, nicht die Politiker. Wenn ich das jetzt aus aktuellem Anlass dann wieder höre, jetzt wurde die Partei, hat auf einmal viel mehr Stimmen, aber die anderen wollen nicht, dass die an die Regierung kommt. Aber die Wähler sagen jetzt, wir brauchen dringend eine Korrektur in Deutschland, so geht es nicht mehr weiter mit der Ampelkoalition und so weiter. Jetzt wählen wir mal eine andere Partei. Nein. Wähle dich, fang selber an, eine Welt zu kreieren, in der du leben willst. Und nicht umsonst heißt dieses Schächtelchen, diese Box, wo du deine Stimme abgibst, ne? Ich gebe meine Stimme ab, wow. Und die heißt Wahlurne. Bitte? Heißt Wahlurne, ne? Das heißt, ich gebe meine Stimme ab und tue sie in eine Urne, wo sie eingeäschert ist und das war's. Das heißt, ich gebe für ein paar Jahre, für einen bestimmten Zeitraum, gebe ich meine Stimme ab. Und damit sollten wir aufhören. Wir sollten unsere Stimme hörbar machen, dass andere unsere Stimme hören. Das ist das Wichtige, dass andere diese Frequenz wieder spüren. Und wenn wir dann alle in unserer Schwingung sind, ist es wie ein riesengroßes Puzzle. Und in einem riesengroßen Puzzle, ne, wenn man das fertig machen will, dann braucht man alle Teile. Das kennt der ein oder andere. Du hast ja so ein Puzzle, so eine Weltkarte liebe ich immer. Oder so, jetzt haben wir meiner Tochter so Venedig, so diese Kante, der Canale Grande. Und wenn am Schluss ein Puzzleteil fehlt, dann ist es nicht fertig. Ne? Du sagst nicht, ja gut, wegen dem einen Teil. Das nagt an dir. Ne? Das eine Teil, wir haben es dann gefunden, weil die Katzen damit gespielt haben, haben es irgendwo unter das Bett geschoben. Und dann machst du das letzte Teil rein und ah, das Bild ist fertig. Endlich. Und in dem Puzzle ist es ja auch nicht so, dass die Randteile zum Beispiel sagen, ah, wir sind die Randteile. Wir sind besser als die anderen. Und die zwei Ränder haben, ne, die Eckteile, die sind noch toller und noch wichtiger. Es gibt auf dem Herzensweg gibt es keine Hierarchie. Jeder ist gleich wichtig. Und wenn jemand einen Vorsprung hat, sagen wir mal, eine höhere Bewusstseinsstufe, ist es nicht, ich bin toller als du, sondern ich habe einen Vorsprung bekommen, weil ich offener war als Kanal zu dem Zeitpunkt. Und diesen Vorsprung gebe ich sofort wieder weiter, damit alle an diesem Vorsprung teilhaben können. Ich habe manchmal immer noch das Gefühl, dass in dieser spirituellen Branche, nenne ich es jetzt mal, dass da immer noch so ein richtiger Wettbewerbsgedanke drin ist. Ne? Wer ist schon weiter? Ich bin schon in 5D und ich zeige euch, wie es dahin geht. Ätschegäbele, ich bin in 8D und ich bin schon in 17,4D und keine Ahnung. Das ist doch kein Wettbewerb, das ist doch keine Konkurrenz. Wenn ich bewusstseinsmäßig oder ja, weiter bin als ein anderer, wenn ich in einer höheren Frequenz bin, wenn ich durch die Art und Weise, wie ich gelebt habe, mehr Weisheit sammeln konnte, dann ist es nur aus dem Grund, damit ich sie an andere weitergebe, dass jeder dahin kommen kann. Und dann kommt man vom Ich-Bewusstsein wieder ins Wir-Bewusstsein. Ich bin ich und ich bin einmalig, jeder von uns. Und gleichzeitig bin ich eingebettet in dieses große Puzzle, in dieses Wir. Und ich helfe anderen, damit sie auch ihr Puzzleteil werden können, ne?
Und so sehe ich das auch, weißt du, dass wir in dieses Leben hier kommen. Also wir sind ja nicht zufällig hier, sondern es hat ja für jeden einen Grund. Und jeder bringt ja besondere Gaben mit. Und es geht ja auch so darum, dass wir uns so in diesem Leben oder während des Lebens, ne, wir kommen ja erstmal, wie ich sage immer, wir schlüpfen in dieses Leben. Wir sind hoch angebunden, hoch spirituell, vergessen alles. Und erinnern uns dann so mit den Herausforderungen und mit den Jahren wieder. Und dann heißt es ja auch, das wirklich so hier in dieses Leben zu integrieren und den anderen, also ich sehe das immer so, die Hand reichen. Ja, das ist jetzt nicht so, ich weiß jetzt, wie das geht, mach das mal so, sondern auch so dieses Vorleben. Also ich kann nur so meine Wahrheit leben. Und wenn das andere anspricht oder wenn die so mit mir schwingen, dann freue ich mich. Aber für wen das dann nicht passt, ja, der ist dann halt noch in anderen Schwingungen unterwegs. Das liegt ja auch immer, das ist ja wirklich so, wir haben ja immer die Wahl. Ne? Wir haben ja nicht nur die Verantwortung, wir haben auch die Wahl. Wir können ja auch sagen, so, ich möchte aber jetzt dieses Leben hier so führen, dass ich mich gar nicht erinnere und komme dann einfach im Endeffekt, mache ich dann nochmal eine Wiederholung, sitze dann nochmal nach und lebe dann nochmal alles. Aber wir haben ja auch die Wahl und ich finde so, ich glaube, das ist das, was uns auch so herausfordert, jetzt wieder so in diese Verbindung zu gehen und einfach so diese Wahrheit zu sehen. Weißt du, auch so diese auf diese innere Stimme zu hören, die wir ja alle im Endeffekt immer hören und dann immer tief runterdrücken. Nee, das kann jetzt nicht sein. Du kommst jetzt nicht raus. Irgendwann kommst du mal raus. Also ich habe so das Gefühl, dass so diese jetzige Zeit wirklich nochmal alles so nach oben holt und uns so wie prüft. Wo stehst du denn gerade? Und hast du schon so deine Wahrheit erkannt? Also so nehme ich das wahr. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst in der jetzigen Zeit, aber ich finde, wir werden sehr herausgefordert. Aber wir bekommen auch unglaublich viel an Geschenken mit auf den Weg. So sehe ich das.
Und die Geschenke liegen in den Schatten, ne?
Ja, das ist, da müssen
Ja.
wir durch.
Es geht nicht darum. Und ich habe das viel gelesen, so vor allen Dingen 2021, dass es hieß, das Licht wird gegen die Dunkelheit siegen. Meiner Meinung nach völlig falsch. Es geht darum, dass Licht und Dunkelheit wieder in Balance sind. Wir brauchen ja die Dunkelheit, ne? Das ist, die Dunkelheit ist im Prinzip wie das weiße Blatt Papier für den Schriftsteller. Das Nichts ist das Versprechen und das Potenzial von alles. Und in der Dunkelheit sind die Schätze versteckt. Und na, wo haben die Piraten, im Film sage ich es ja in 100.000 Löwen, wo haben die Piraten früher ihre Schätze versteckt? Doch nicht im Sonnenschein auf einer Blumenwiese. Guck mal, da liegt der Schatz und die Sonne scheint. Sondern die haben die vergraben, ne, in der Dunkelheit und da liegt die. Und wenn wir in diese sogenannte dunkle Nacht der Seele kommen, die viele bestimmt schon kennen, die jetzt zugucken, die uns alle noch ereilen wird, in der einen oder anderen Art und Weise, wenn man, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, es macht alles keinen Sinn mehr, ich habe keine Lust mehr auf dieses Leben, ich bin irgendwie wie nicht mehr da, dann flüchtet man sich gerne in, ich bin von einem anderen Planeten, ne? Ich komme ja von den Plejaden, also ist ja klar, dass ich hier nicht zurechtkomme. Nein, du bist hier geboren, du bist von hier. Vielleicht kommt deine DNA von den Plejaden, aber es spielt jetzt im Moment keine Rolle. Es ist überhaupt nicht ausschlaggebend gerade, finde ich. Und wenn du den Zugang zu deiner inneren Stimme, nennen wir sie mal die innere Flamme, wenn du den verloren hast, wenn du die Flamme, diese ganz kleine Flamme nicht mehr findest, dann muss es um dich herum dunkel werden, ne? Und das Einzige, wo noch Licht ist, ist deine Flamme, ganz einfach. Und dann, ich war viermal jetzt in der dunklen Nacht der Seele und die letzte war, die war furchtbar, die waren alle scheußlich, aber hinterher habe ich sie umarmt. Hinterher habe ich immer gesagt, danke euch. Es war wüst, es war schrecklich, aber wow, danke schön. Jetzt habe ich wieder etwas sehr Wichtiges über mich rausgefunden, wer ich bin, warum ich hier bin. Und dann kommen eben diese Schätze, so wie Ängste, ne? Ängste sind toll, weil sie uns auf die nächste Etappe des Weges führen, ne? Die Angst ist ein Wegweiser, geh dahin, überwinde die Angst. Eine Pflanze in der Zeremonie, die Yahre, hat mir mal das schöne Bild gegeben, die Angst ist wie ein Wasserfall. Und du musst durch den Wasserfall durch. In dem Moment, wo du in dem Wasserfall stehst, ne, dann prasselt der auf dich runter und du spürst diese Angst nochmal mit allem, so richtig übel. Und wenn du dich traust, da durchzugehen, dann wartet hinter dem Wasserfall ein Schatz. Und dieser Schatz ist eine Erkenntnis, ne? Das ist ein Schatz, der hier liegt. Und dann hast du eine Erkenntnis und auf einmal stellst du fest, ah, diese Angst, die war gar nicht real. Ich hatte Angst vor etwas, aber wenn ich es von der anderen Richtung anschaue, dann ist es ja ein Potenzial, ne? Und so lernen wir. So ist auch, wenn ein neuer Schritt im Leben kommt, wenn du so kurz vor dem nächsten Level bist, wie bei einem Computerspiel, und denkst, oh, jetzt könnte ich das und das machen, jetzt tut sich diese Tür auf. Und dann hast du so ein bisschen Schiss, ne? So, ob ich das schaffe, ob ich schon weit genug bin und so weiter. Das ist wichtig, das ist Lampenfieber, ne? Das Schönste, wenn wir früher in Berlin so Live-Lesungen auf Bühnen und so weiter gemacht haben, dieses Lampenfieber, das ist so schön. Du denkst, ich schaff's nicht, ich werde stolpern, ich werde den Text vergessen. Ja, aber das ist doch schön, dieses Lampenfieber. Und dann gehst du raus und zitterst und fieberst und dann legst du los und es funktioniert. Wow, ohne das Lampenfieber wäre das nur die Hälfte, ne, von der Erfahrung. Und das ist wichtig. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass das Wasser immer eiskalt ist, ne? In was wir springen sollen. Das ist nie lauwarm. Das ist auch nie schön warm, das ist immer eiskalt. Wir sind nie bereit und deswegen sind wir es immer. Wenn ich dann eines Tages bereit bin, ich fühle mich noch nicht bereit, ich muss noch mehr Kurse machen, noch mehr Seminare, ich muss noch 4 Wochen auf die Seychellen und dann noch das und das lernen und keine Ahnung was. Du wirst auch dann nicht fühlen, dass du bereit bist. Du hast immer das Gefühl, ich bin eigentlich noch nicht bereit, aber du bist es. Wenn die Tür aufgeht, die Tür weiß, dass du bereit bist und dann geht sie auf. Und dann gehst du durch, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist Mut, ne? Mut ist, wenn du Angst hast, du hast die Hosen voll und machst es trotzdem. Wenn du keine Angst hättest, dann wärst du auch nicht mutig. Aber so voller Angst, dann da durchzugehen, den Leap of Faith, den Sprung ins Ungewisse zu wagen, du hast Angst und machst es trotzdem. Und das ist wahrer Mut. Und das lernen wir jetzt wieder. Und das Leben ist Ungewissheit. Das ist ja die Idee von dem Ganzen. Wenn ich jetzt weiß, mit 66 gehe ich in Rente und dann kriege ich so und so viel, dann habe ich die Lebensversicherung, ich habe das Häusle abbezahlt und dann werde ich da und da wohnen, dann werde ich das und das machen. Das ist nicht Leben. Das ist vor sich hin existieren. Das ist irgendwas abarbeiten und irgendwann geht man weiter in die nächste Welt. Leben ist Ungewissheit. Das gehört dazu. Das ist wichtig, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Und die Ungewissheit ist ja auch was Schönes. Wir waren vor 2 Jahren, glaube ich, in Tepoztlán haben wir dann noch gelebt, hier in Mexiko. Da waren wir in einer sehr, sehr, ja, prekären finanziellen Situation. Und es war so irgendwie, wir haben noch 3 Wochen und dann sitzen wir auf der Straße. Also wir sitzen richtig auf der Straße und das war's. Und dann saß ich Samstagnachmittag auf so einem kleinen Tauschflohmarkt. Im Hintergrund hat so eine Coverband, haben so Beatles-Lieder geklampft und gespielt irgendwie. Und ich saß da auf der Wiese und in meinem Kopf ging immer dieser Satz rum. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und wenn der Satz im Kopf ist, ist der furchtbar. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann kam, wie soll man das erklären? Dann kam eine Kraft und hat diesen Satz von meinem Kopf in mein Herz geschoben. Einfach so. Buff. Und dann war der Satz, ich weiß nicht, wie es weitergeht, in meinem Herzen. Dann habe ich übers ganze Gesicht gestrahlt. Wow, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das heißt, alle Türen stehen wieder offen. Ich kann jetzt machen, was ich will. Und an dem Tag habe ich beschlossen, wir machen den Film Schwarz zu Gold über die schwarzen Schafe.
Oh, da habe ich gerade eine Gänsehaut bekommen, weißt du das? Ja, und so geht es uns ja oft. Also ich kenne das so von mir, ne, wie oft ich Angst hatte. Und ich habe mich dann hinterher gefragt, war das die Angst vor der Angst? Oder war das die Angst vor dem, was ich nicht kenne? Oder war das die Angst davor, dass es anders kommt, als ich es gerne hätte? Ich habe mich dann wirklich gefragt, wovor hatte ich denn jetzt Angst? Also wenn ich da so durchgegangen bin, habe ich gar nicht mehr verstanden, dass ich Angst hatte. Das finde ich dann manchmal so bemerkenswert. Und wo du jetzt gerade sagst, ne, die Angst ist runter und plötzlich siehst du unglaublich viele Möglichkeiten. Und die haben wir ja immer, wenn wir nicht blockiert sind. Weil ich sehe das so oder erlebe das so, dass die Angst ne, so meine große Blockade ist. Und dann gehe ich ins Grübeln und zergrübel das und suche Lösungen und Möglichkeiten, aber mit dem Kopf und nicht mit dem Herzen. Und ich finde, sobald es dann losgeht, dass das Herz arbeiten darf für mich, dann kommen auch diese ganzen Wege für mich ins Sichtbare. Die sind ja schon immer da, aber ich sehe die vorher gar nicht.
Ich war vor ein paar Jahren in einem Projekt und das Projekt hat mich zu der Kraft, zu dem Spirit von der weißen Büffelkalbfrau gebracht. Und ich habe dann mit ihr kommuniziert, eine Zeit lang. Und habe dann irgendwann mal, ja, wusste ich halt auch nicht mehr weiter und dachte, oh, das bringt alles nichts, was ich hier mache. Und was soll ich hier überhaupt noch? Wie immer halt. Und dann habe ich sie gefragt, habe sie gebeten um einen Hinweis. Und dann zeigt sie mir von meinem geistigen Auge, zeigt sie mir ein Bild. Sie, die weiße Büffelkalbfrau, läuft über einen Strand aufs Meer zu und zieht so einen ganz kleinen Trolley hinter sich her, ne? So diese kleinen Stewardessenköfferchen, so ein Rollkoffer, zieht sie hinter sich her und läuft aufs Meer zu. Und so, toll. Und jetzt? Danke für dieses Bild. Bringt mich halt leider überhaupt nicht weiter. Und irgendwann hat sie dann das Bild aufgelöst und gesagt, Oliver, in die neue Welt gehst du mit leichtem Gepäck.
Oh, ja.
So. Und ins neue Level geht man auch mit leichtem Gepäck. Man sagt, ne, you can't take it with you, du kannst es nicht mitnehmen. Beziehen Sie uns immer aufs Sterben, auf den Tod, also auf den Tod in dieser Welt. Das ist auch bei jedem neuen Level so. Du kannst nicht alles ins neue Level mitnehmen. Gamers wissen das, ne? Also wer diese wie heißen da diese ganzen Computerspiele, ne? Wo du so verschiedene Level, du läufst irgendwo durch, musst Aufgaben meistern, und dann sammelst du Münzen, Schwerter, heilige Gegenstände, was weiß ich, keine Ahnung. Bei den meisten Spielen, die ich gespielt habe, war es so, wenn du dann Level 3 quasi fast fertig hast, dann kommt nochmal so das Schrecklichste von den Monstern, ne? Also das Allerschlimmste, die größte Aufgabe. Und wenn du die geschafft hast, dann verlierst du auch die ganzen Dinge, die du angesammelt hast in diesem Spiel, weil du sie benutzt hast auf dem Weg. Und dann kommst du ins neue Level und fängst da wieder bei Null an. Ja, du fängst bei Null an, was dein Gepäck betrifft. Aber du fängst bei 100% du selber an, weil du gewachsen bist. Und es gibt halt Dinge, die kannst du nicht rüber retten ins nächste Level. Müssen wir auch nicht. Weil das, was wir brauchen, kommt dann eh wieder zu uns. Wenn wir es reinlassen. Ja.
Das gehört dazu, ja. Ja. Wie ist das entstanden, so das 100.000 Löwen? Wie kam das so, dass du gesagt hast, so das Projekt, das will sich jetzt verwirklichen?
Wir hatten den Film Schwarz zu Gold gemacht. Da geht es um die Menschen, die man schwarze Schafe nennt. Die Menschen, die anders sind, ne? Die Dinge schon immer anders gemacht haben, die so einen eingebauten Sensor haben, das ist die Lüge und das ist die Wahrheit, denen man nichts vormachen kann. Und diese Menschen sind Heilung, ne? Also vor allen Dingen Ahnenheilung. Also wenn in einer Ahnenreihe über Generationen hinweg, sagen wir mal, wurden die Kinder missbraucht, ne? Und das Kind, was missbraucht wurde, wird sein Kind missbrauchen. Das ist eine traurige Wahrheit. Aber das ist okay, weil das hat man immer schon so gemacht. Es wird auch totgeschwiegen und hat so unter den Teppich gekehrt. Und dann kommt irgendwann einer, das nennt man in der systemischen Psychologie, glaube ich, auch den Indexpatienten, der kommt mit der Aufgabe, Schluss zu machen. Und wir sind zurzeit viele, die sagen, wir machen jetzt Schluss. Und der scheint Licht auf die ganze Sache. Na, der holt es ans Licht und sagt, so, was ihr mit mir gemacht habt als Kind, war nicht okay. Und vermutlich seid ihr keine bösen Menschen, sondern mit euch hat man es ja auch gemacht und so weiter. Aber ich bringe es jetzt ans Licht. Ich sage jetzt die Wahrheit. Ich sage jetzt, dass es nicht okay ist und dass das geschehen ist. Fällt dem sogenannten schwarzen Schaf die Familie um den Hals und sagt Danke, danke und überschütten ihn mit Küssen und Geschenken. Nein, na, der wird totgeschwiegen und ausgestoßen, weil da darf kein Licht drauf, weil das Licht ist grell, das tut weh, die Wahrheit. Und so wurden die schwarzen Schafe an den Rand gedrängt. Und in Wirklichkeit, denen wird halt das schwarze Fell des Vergessens übergeworfen. So nenne ich das. Damit man sie nicht mehr sehen muss. Ne? Die sind schwarz, die muss ich nicht mehr sehen. Und jetzt ist die Zeit, wo wir, weil wir eigentlich goldene magische Wesen sind, dass wir dieses schwarze Fell des Vergessens abwerfen, abstreifen und unser Gold wieder strahlen lassen, unsere Wahrheit. Und da kam der Film raus und dann habe ich viel Feedback bekommen von Menschen, die gesagt haben, das ist toll, der Film geht in Resonanz mit mir. Ich spüre, dass ich auch so bin und auch ich werde jetzt mein Gold strahlen lassen. Aber was kommt denn als nächstes? Was ist denn die nächste Etappe? Wie geht es denn weiter? Und da haben wir gesehen, dass Teil unserer Mission ist, dass wir mit unseren Filmen die Menschen jetzt begleiten auf dieser Reise. Und das nächste, was passiert, ist normalerweise die dunkle Nacht der Seele. Also du hast rausgefunden, ich bin kein schwarzes Schaf, ich bin pures Gold und ich beschließe, mein Gold jetzt strahlen zu lassen. Aber du weißt noch nicht, wo du es findest, ne? Du weißt nicht, wo deine innere Flamme ist. Und dann kommt die dunkle Nacht der Seele. Und es ist nicht, oh Mann, warum denn jetzt das? Ist das eine Strafe der Götter oder sowas? Sondern es ist ein Geschenk. Das ist der nächste logische Schritt. Okay, jetzt machen wir drumrum, dunkeln wir mal alles ab, dass du deine Flamme wiederfinden kannst. Und der nächste Schritt, und das ist der Film, an dem wir jetzt eben arbeiten, der nächste Schritt ist, in die Unabhängigkeit zu gehen, in die Selbstverantwortung. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Kein anderer hat Schuld, wenn was nicht läuft. Sondern ich muss mir überlegen, wie möchte ich leben? Und wenn das am Anfang ist, ist es sehr abstrakt, ne? Wie möchte ich leben? Dann kommen so ein paar Klischees und so weiter. Ich möchte sauberes Wasser aus Flüssen trinken. Ja, möchte ich auch, aber was soll ich jetzt? Ich, vermeintlich kleiner Mensch, ne? Was man uns so einredet. Was soll ich jetzt machen, dass ich wieder sauberes Wasser aus Flüssen trinken kann? Gut, aber was ist der erste Schritt? Was ist der erste Schritt, den ich tun kann, ne? Da hat jeder andere Schritte, die er gehen kann. Und das sehe ich auch als Teil meiner Aufgabe, Menschen zu begleiten in diesem Prozess, auf diesem Weg, ihnen zu helfen, ihre Schritte zu finden. Nicht meine aufzuoktroyieren, sondern zu helfen, dass jeder Mensch seine Schritte findet, wie man Paso por Paso, ganz langsam, in diese neue Wahrheit, in diese neue Welt reingeht. Und dann ist man in der Selbstverantwortung. Wenn jemand den ersten Schritt partout nicht findet, Ich sage das immer wieder gerne, schmeiß den Fernseher raus. Das ist ein wunderbarer erster Schritt, der funktioniert bei jedem. Schmeiß den Fernseher raus, das ändert dein Leben so grundlegend. Du hast keine Ahnung, du starrst, bei mir war es auch so, vor 15 Jahren, als wir unseren Fernseher rausgeschmissen haben, dann starrst du eine Woche, 2 Wochen, abends starrst du die weiße Wand an, wo der Fernseher gehangen hat, ne? Ist dann wie so ein Grab oder so, und diese weiße Wand und der Fernseher ist weg. Und auf einmal merkst du, wow, ich kann mit mir selber nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, für was ich brenne. Wenn abends der Fernseher nicht läuft, dann weiß ich nicht, was ich jetzt tun soll. Dann geht man aus und geht in Kneipen und trinkt zu viele Pils mit seinen Kumpels, bis man merkt, das ist es, scheint es auch nicht. Also bin auch nicht auf der Welt, um möglichst viel Pils zu trinken. Und nach 2 Wochen hört es auf. Also bei jedem anders, ne? Aber es ist keine lange Phase. Und auf einmal merkst du, oh, als Kind habe ich immer gerne, was auch immer. Und dann fängst du an, das wieder zu machen. Ein anderer schöner Schritt ist, mit sich selbst eine Vereinbarung zu treffen, dass, wenn morgens der Wecker klingelt, nicht das Handy, sondern der Wecker, dass ich 1 Stunde lang das Handy nicht anmache. Einfach mal ausprobieren, ob man es durchhält. Das Handy nicht anmachen. Weil, wenn ich es tue, dann sagt mir das Handy, wie mein Tag zu sein hat, ne? Wie ich mich zu fühlen habe. Das sind Nachrichten von anderen, dann lese ich noch ein paar üble Telegram-Kanäle, was wieder alles Schlimmes passiert. Und dann ist der Tag gegessen, ne? Mein Handy, mein Herrscher sozusagen, hat mir gesagt, wie ich mich jetzt zu fühlen habe und in welcher Schwingung ich zu sein habe. So, Fernseher raus, morgens 1 Stunde lang das Handy nicht anmachen. Jetzt sage ich, ich muss das aber anmachen wegen der Arbeit und so weiter, verstehe ich, dann muss er halt 1 Stunde früher aufstehen. Oder fang mit 10 Minuten an, ne? Einfach das auszuhalten. Du stehst auf und bei mir war das, und es ist immer noch manchmal so, ich arbeite da auch gerade dran. Du stehst auf, ja, erstmal gucken auf dem Handy. Warum eigentlich? Mach dir deinen Kaffee, dein Frühstück und mach's danach an. Und während du frühstückst und der digitale Herrscher dir noch nicht gesagt hat, wie du dich zu fühlen hast und auf welchen Radiosender du dich einstellen sollst, da stellst du dir selber deinen Radiosender ein. Das sind zwei ganz einfache, also schwierige, aber das kann jeder machen. Schritte, Fernseher raus, Handy auslassen. Das ändert viel, das ändert sehr, sehr viel. Und dann kommen die anderen Schritte automatisch. Unser Herzensweg, das ist ja nicht, dass ein paar Gurus das rausgefunden haben, was der Herzensweg ist. Und dann sagen die uns das und dann machen wir das. Der ist in unsere Zellen, in unser Herz, in unsere DNA, der ist in uns reingeschrieben, unser Herzensweg. Es geht derzeit nicht darum, möglichst viel zu lernen, sondern möglichst viel zu entlernen. Unlearning im Englischen. Dieser Mist, den man uns da reingestopft hat, den wieder rauszuholen, wieder rauszuschmeißen, ne? Ich will nicht, dass mir jemand sagt, wie ich zu leben habe. Ich möchte mein Leben so, dass ich keinen anderen verletze damit, aber ich möchte mein Leben so leben, wie ich das leben möchte. Und was man dann oft als Antwort von anderen bekommt, du Träumer, du bist ja blauäugig, du bist naiv, ja, das bin ich dann gerne. Das bin ich dann gerne. Und Träumer ist ja fast zu einem Schimpfwort verkommen, ne? Du Träumer, träum doch nicht rum. Ein Träumer zu sein ist das Wertvollste, was man beitragen kann zu diesem Prozess. Ich träume etwas und dann hole ich diesen Traum aus meinem Herzen und lasse ihn Wirklichkeit werden. Und wenn ich vorher nicht geträumt habe, weiß ich ja gar nicht, was ich Wirklichkeit werden lassen soll. Und das Schöne am Träumen ist, dass alles ist offen, alles ist frei. Es gibt keine Grenzen. Es ist grenzenlos. Und dann auch diese Stimme einfach mal zu ignorieren, die während dem Traum die ganze Zeit sagt, naja, da brauchst du aber viel Geld. Na, Geld ist immer so ein Thema. Und eines Tages, wenn du mal 1 Million hast, dann kannst du das machen. Nee, du kannst es auch ohne die Million machen. Und wenn die Million wichtig ist, um das zu machen, dann wird sie auch kommen. Wichtig ist deine Entscheidung. Ich mache das jetzt. Ich habe diesen Traum und ich werde diesen Traum materialisieren. Ich werde diesen Traum aus meinem Herz hierher holen. Ich setze das Ziel, das Leben kennt den Weg. Und dann biegt der Weg ab. Ne? Natürlich macht man Pläne, wie man zu diesem Ziel kommt. Und dann gehen ein paar Sachen gehen schief, nicht so, wie ich dachte. Das ist nicht schlimm, weil das Leben kennt den Weg. Wenn du einen Fluss von oben anguckst, der Fluss fließt ins Meer. Ne? Das will der Fluss, der möchte ins Meer. So, der Fluss macht es seit, ja, je nachdem, wie alt die Erde ist und wie lange es schon Flüsse gibt, ein paar Milliarden Jahre, sagen wir mal. Fließt der Fluss ins Meer, also der muss es wissen, oder? Der muss doch die kürzeste Distanz zum Meer kennen. So, was macht der Fluss so? Nee, der fließt so. Der Fluss fließt so, weil er weiß, dass es der kürzeste Weg ist. Haha. Und wenn man den Fluss von der Seite, also im Querschnitt anschauen würde, ist es eine gerade Linie, die zum Meer runtergeht. Und von oben sieht es halt so aus und so ist unser Leben, ne? Ich will jetzt aber möglichst schnell an mein Ziel kommen, nimm Umwege, dann geht's schneller.
Ja, und gerade die Umwege oder diese vermeintlichen Umwege, die haben oft immer noch mal so Geschenke, wie so einen kleinen Bonus enthalten. Und wie heißt das so? Ich plante mein Leben und dann kam das Leben dazwischen. Ne? Das ist ja so ein bisschen, dass wir so einen Plan haben, so und so soll das laufen. Dann kommt die Realität oder das, was eigentlich gut für uns ist. Und das finde ich so wichtig. Und also irgendwie hat das ja jeder so dieses innere Drängen, das, was verwirklicht werden möchte. Und ich finde, da machst du wirklich mit deinem Film auch so unglaublich Mut, weil da sind so viele, die da aussprechen, wie es ihnen gegangen ist und dass sie dann den ersten Schritt gemacht haben. Und das ist ja immer so das Wichtigste, diesen ersten Schritt zu machen und plötzlich bist du so im Unbekannten, aber es öffnet sich so viel und das finde ich so wichtig. Weißt du, ich habe auch immer so gedacht, ich bin so alleine. Das ist aber auch immer so meins, was ich gedacht habe. Ne? Ich bin alleine, mit mir stimmt ja was nicht und ich weiß nicht was alles. Und plötzlich merkst du, da gibt es noch ganz viele andere, die fühlen sich genauso und die machen das trotzdem. Und das finde ich auch so wichtig, ne? Also sich nicht zurückhalten zu lassen. Ja, mach das nicht, ist gut für dich, nicht gut für dich. Es gibt ja immer so viele, die es so gut mit einem meinen oder wissen, was gut für einen ist. Aber dann trotzdem da zu sich selbst zu stehen, zu sagen, ja, ich habe Angst, aber ich mache das jetzt. Und das fand ich, also ich habe mich da so oft in diesem Film gesehen also wirklich, ich finde es sehr, sehr berührend und da kann man jeden nur einladen, sich den Film anzuschauen und selber mal zu überlegen, na, wo stehst du denn gerade und was möchtest du in die Welt bringen? Ja. Wie war das so für dich, diese Gespräche? Weißt du, du hast ja vorher quasi diese Gespräche da für dich schon geplant oder hat sich der Film so ergeben? Also wie war das na, du hast ja quasi so eine Vision und dann geht es in die Umsetzung. Und wie war das? Ist das dann so geworden, wie du dir das vorgestellt hast? Oder hat auch so dieser Film so eine Eigendynamik übernommen, wie so ein Fluss quasi?
Beide Filme sind nicht so geworden, wie ich dachte, sondern viel, viel besser. Das, was ich gedacht habe, wäre gar nicht so ein toller Film geworden. Wir machen zum
Ja.
Beispiel vor jedem Filmprojekt eine Zeremonie und bitten einen spirituellen Begleiter, uns zu begleiten, uns zu führen, durch diese Produktion. Und bei Schwarze Schafe war es zum Beispiel so, der Film hieß Black Sheep Society. Das war der ursprüngliche Projekttitel. Und meine Mission war, den schwarzen Schafen da draußen wieder das Gefühl zu geben, ich bin stolz darauf, ein schwarzes Schaf zu sein. So, dann haben wir Interviews gedreht, alles Mögliche. Dann saß ich schon im Schnitt und eines Tages kam ich im Schnitt nicht mehr weiter. Ich kam einfach nicht mehr weiter und ich habe mir das Ding angeguckt und dachte, das ist Müll, das ist kompletter Müll, was ich hier gerade mache. Und dann war diese schlimme Nacht, wo ich morgens um 3 bin ich aufgewacht und war mir sicher, das ist totaler Scheiß, was ich hier gerade mache. Künstler kennen diese Phase, ich kenne die auch vom Bücherschreiben. Du kommst immer irgendwann an eine Phase, wo du denkst, das ist totaler Dreck, was ich hier gerade mache. Ne? Die ist wichtig, diese Phase, damit du dir nochmal drüber im Klaren bist, um was geht es hier eigentlich. Es ist einfach ein Destillationsprozess. Und dann hatte ich einen Fuß schon aus dem Bett und ich wollte runtergehen ins Studio und alle Festplatten löschen. Ich wollte die alle durchlöschen. Ich war richtig frustriert, nichts hat mehr funktioniert. Und dann kam die Erkenntnis, würde Daniele Ganser, der ja auch im Film ist und interviewt ist, würde Daniele Ganser zum Beispiel sich hinstellen vor die Kamera und sagen, ich bin so stolz darauf, ein Verschwörungstheoretiker zu sein. Und dann habe ich es begriffen. Nein, weil es ein Label ist, ein Label der Gesellschaft und des Systems, um jemanden zu diffamieren und in die Ecke zu drücken. Und so eben auch das schwarze Schaf. Und dann erst habe ich verstanden, wir sollen gar nicht stolz darauf sein, schwarze Schafe zu sein. Dieses schwarze Fell muss weg, damit unser Gold endlich ausstrahlen kann. Und bei 100.000 Löwen, mir ist immer wichtig, dass das, was ich in Büchern schreibe, was ich in Filmen, was ich in meinen Beratungssessions mit Menschen mache, dass es eigene Erlebnisse sind, ne? Dass das, was ich von mir gebe, dass ich das selber am eigenen, mit Haut und Haaren oder am eigenen Körper, im eigenen Herzen erfahren habe, dass es eigene Erfahrungen sind. Ich wiederhole nicht Konzepte. Ich lege keine PowerPoint mit Bullet Points und so weiter auf, sondern es sind meine Erlebnisse. Das habe ich selber erfahren. Das ist meine Weisheit, die ich über die Jahre gesammelt habe. Und die gebe ich weiter. Und von daher, ich hatte auch schon die Vermutung, wenn ich den 100.000 Löwen über die dunkle Nacht der Seele mache, und so kam es dann auch, dass ich da selber in eine dunkle Nacht der Seele geschmissen werde. Und so war es auch. Und die war wüst, die war furchtbar. Musste aber sein, damit ich nochmal aus dieser Erfahrung schöpfen kann und diesen Film mache. Und dann habe ich, wir haben 100.000 Löwen in Rekordzeit. Wir haben, glaube ich, in 5 Monaten diesen ganzen Film, der ist 70 Minuten lang, also abendfüllend, haben wir so einen Film gezaubert. Das ist eigentlich völlig unmöglich. Gleichzeitig hatte ich vor allen Dingen im Schnitt das Gefühl, das ist so dermaßen geführt, die da oben, die Engel, die Spirits, der große Geschichtenerzähler, die wollen, dass der Film möglichst schnell rauskommt. Und dann helfen sie natürlich auch. Und dann habe ich mit dem Klaus Glatzel von Okitalk, haben wir so telefoniert, und dann sagt er, du, wollen wir den 100.000 Löwen dann auch, wenn er fertig ist, auf Okitalk zeigen? Und ich dachte, ja, machen wir eine Online-Premiere, cool. Und dann guckt er so und sagt, ja, am 23. Juni, Sonntagabend, da wäre noch Platz. Ich dachte, ja, schreib's rein. Und dann lege ich auf und denke, oh Gott, was habe ich gemacht? Das ist in 2 Monaten. Ich habe noch nicht mal mit dem Schnitt angefangen. Das ist nicht zu machen. Und dann schneide ich und der Rohschnitt war schon der Feinschnitt. Ich habe dann Interviews erstmal grob kategorisiert nach Themen und habe sie erstmal auf die Timeline geschmissen und so, jetzt schmeiße ich die mal drauf und dann muss ich halt sortieren, kürzen und so weiter. Und dann habe ich mir das in die Timeline geschmissene angeguckt und das war's schon. Ich musste gar nichts mehr schneiden. Und da habe ich diese Kraft gespürt, ne, die durch mich durchkommt. Und das ist Co-Kreieren. Deswegen steht ja auf dem Buch Meine Engel sind grün, ne, ein Buch von mir und den Pflanzen. Die Pflanzen haben mich durch dieses Buchprojekt geführt. Da kommt etwas von oben und ich gebe dieser, nennen wir sie mal göttlichen Kraft, ich gebe dieser göttlichen Kraft Ausdruck, und zwar meinen Ausdruck. Nur ich kann der göttlichen Kraft diesen Ausdruck geben, weil ich bin, ne? Du spürst die gleiche göttliche Kraft, wenn du co-kreierst. Du gibst dieser göttlichen Kraft aber deinen Ausdruck. Und jeder Mensch, der eine tanzt, die göttliche Kraft, der andere bringt sie in einen Film, ein anderer bringt sie auch in einen Film, aber anders und so weiter. Dann co-kreiert man. Und dann, ja, dann geschehen Wunder, wenn man offen dafür ist, das auch durchzulassen. Und dann ist es einfach auch eine Sache von Respekt, ne? Sich das einzugestehen. Das bin nicht ich, das ist nicht mein Buch, es ist ein Buch von Oliver und den Pflanzen. Und die nordamerikanischen Prärie-Indianer nennen das Hollow Bone, also vor allen Dingen Medizinmänner, die müssen ein hohler Knochen sein. Wir sind der Kanal, wir sind der hohle Knochen, und durch den kommt die Kraft. Wir geben dieser Kraft einen individuellen Ausdruck mit unserer Energiesignatur und bringen es dann in diese Welt. Und das bringt einen zu einer unglaublichen Demut, ne? Es geht nicht darum, dass ich der Tolle bin. Es geht darum, dass ich ein guter Kanal bin, dass ich den Mut habe, aufzumachen. Und ich bin über die Jahre ein sehr, sehr guter Kanal geworden für diese Kraft, die da durchkommt. So wie ein Heiler. Ein Heiler heilt nicht. Ein Heiler macht den Kanal auf, dass die Kraft durchkommen kann, die dem Patienten hilft, sich selber zu heilen. Darum geht's. Und dieser Zustand, wer ihn kennt, wird mir zustimmen, das ist wow, das ist einfach wunderbar. Das ist wunderschön, wenn du spürst, wow, jetzt kommt diese Kraft durch. Und dann machen wir zusammen was. Ich bin keine Marionette von dieser Kraft. Das will diese Kraft auch gar nicht. Sondern die gibt mir was, ich mache daraus etwas und gebe es wieder weiter. Es gibt diese schöne, ja, Geschichte, also in Bogotá in Kolumbien, wo wir eine Zeit lang gelebt haben, da gibt es so einen Bergsee. Und da war ein Stamm, ich habe den Namen vergessen. Und die haben ganz tollen Goldschmuck hergestellt. Hatten da halt irgendwie Gold, und dann haben die aus dem Gold, haben die über die Jahrhunderte, Jahrzehnte, keine Ahnung, rausgefunden, wie man Gold schmelzt, wie man da halt schöne Anhänger, Amulette, so richtig schöne Goldsachen macht. Die wurden immer besser und immer perfekter. Und einmal im Jahr sind sie mit so einem Floß auf die Mitte des Sees gefahren und haben die Hälfte von diesem Schmuck in den See gekippt, als Dankeschön. Na, der liebe Gott, der große Geschichtenerzähler, die erste Träumerin, gibt uns die Kraft, das ist das Gold und das Wissen, was wir aus uns selber herausholen, wie man das verarbeitet. Dann geben wir im Ausdruck, jeder Künstler anders, mit einer Goldfigur, mit einem Goldamulett und so weiter. Und dann geben wir es weiter an Menschen und einen Teil aus Demut und Respekt geben wir an die Göttlichkeit wieder zurück, um dem einfach symbolisch Ausdruck zu verleihen. Dankeschön, ich weiß, dass nicht ich das gemacht habe, sondern wir haben das zusammen gemacht. Und diese Demut ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja. Es ist ja auch quasi dieses geführt werden und dieses Geben und Nehmen, ne? Also nicht nur nehmen, ich nehme jetzt, sondern ich gebe auch wieder etwas zurück. Das ist, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was so ein bisschen vernachlässigt wurde, das, ne? Dieses Geben und Nehmen. Und ich glaube, da ist auch einfach so die Zeit gerade da, dass wir uns da mal wieder dran erinnern, wie viel geben wir. Und das ist toll. Also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, die machen da wirklich wunderschönen Schmuck aus einem wertvollen Metall und opfern das quasi, ne? Das ist ja auch, was früher schon immer so gemacht wurde. Es wurde immer was an Opfergaben gegeben. Und ich glaube, das ist so in unserer Kultur so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Ja.
Diese Dankbarkeit auszudrücken, ja.
Ich habe mal in einer Pflanzenzeremonie, auch in Kolumbien, da hat die Pflanze gesagt: So, Oliver, heute die Lektion ist das Thema Schenken und Freude am Schenken zu haben. Und bei meiner Arbeit mit der Pflanze, mit der Yaché, ist es nicht so, dass sie mir dann einen tollen Satz sagt und sagt: Oh, hier oben, ne, habe ich jetzt einen tollen Satz, dann mache ich einen Kühlschrankmagnet draus oder ein Lesezeichen. Sondern sie lässt mich dann diese Erfahrung machen. Und da hat sie gesagt: Okay, Oliver, wenn du jemandem von Herzen etwas gibst, von Herzen etwas schenkst, wann bist du glücklich als Schenker, ne? Als Schenkender? Wann kommt das Glück in dir hoch? Und dann habe ich halt so schlau gesagt: Ha, in dem Moment, wo ich die Dankbarkeit in den Augen des anderen sehe. Nee, hat sie gesagt, oh nee, oh Gott, Oliver, okay. Dann hat sie mich so, ne, wie sagt man, so einen Ablauf immer machen lassen. Also ich beschließe, ich schenke dir jetzt was, ne? Ich schenke dir jetzt von Herzen etwas ganz Tolles. So, dann nehme ich das, beschließe ich das, hole das aus meinem Herzen und so in die Kamera und gebe es dir. Dann nimmst du es, freust dich darüber oder auch nicht. So, dann hat sie mich das, wann fühlst du dich dankbar? Wann, wann, wann? Und dann kam es immer früher und immer früher. Und irgendwann habe ich gesagt, ah, das ist gar nicht die Freude in den Augen des anderen, weil die kann enttäuscht werden. Und dann ist es nicht bedingungslos. Dann schenke ich dir etwas, weil ich will die Freude in deinen Augen sehen. Das ist nicht bedingungslose Liebe. Also in dem Moment, wo ich es raushole aus meinem Herzen, nein. Und nochmal, und nochmal. Bis ich gespürt habe, in dem Moment, wo ich beschließe, wo ich mich entscheide, dir von Herzen etwas zu schenken, da spüre ich die größte Freude, wenn ich achtsam bin. Und was dann passiert, ob du das Geschenk nimmst, ob du dich darüber freust, spielt für mich keine Rolle mehr. Der Entschluss, dir von Herzen etwas zu schenken, der macht mich glücklich. Was danach passiert, ist nicht mehr wirklich relevant. Es ist einfach nur dieser Beschluss. Und ich hatte, als ich in Peru war, war ich auch in so einer dunklen Nacht der Seele. Mir ging es ja richtig schlecht. Ich war in so einer ganz tiefen Finsternis. Und dann saß ich so da und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich mal in die Liebe. Ne? Irgendwie gehe ich ins mein Herz und stelle mir Licht vor und Liebe. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und dann sagt eine Kraft von oben, ich glaube, ich habe damals aus einem Kartendeck, habe ich eine walisische Göttin irgendwie gezogen. Und dann, okay, walisische Göttin, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Bin ihr aber sehr dankbar für diese Lektion. Dann habe ich gesagt, okay, Oliver, schließ die Augen, stell dir mal ein Waisenhaus vor. So, was? Wie? Okay, stell mir ein Waisenhaus vor. Siehst du die ganzen Betten? Ja, habe ich die Betten gesehen und die Kinder, die da drin liegen. Ja, Oliver, du bist ja Geschichtenerzähler, sagt die walisische Göttin. Ne? Jetzt erzählst du denen eine gute Nachtgeschichte. Gute Nachtgeschichte erzählt und da habe ich gesehen, wie die sich freuen und habe gespürt, wie die sich freuen, dass wie so ein Papa da ist. Das sind ja Waisenkinder. Jetzt haben die einen Papa heute Abend und der liest ihnen gute Nachtgeschichten vor. Und da habe ich gespürt, wie deren Herzen dabei aufgehen. Und auf einmal sagt die walisische Göttin: So, wo ist denn die Finsternis, Oliver? Und so, oh, die ist weg. Sagt sie: Ja. Du kannst versuchen, in die Liebe zu gehen. Das funktioniert ganz oft überhaupt nicht. Gib Liebe. Guck nicht so sehr darauf, dass du Liebe bekommst. Gib einfach Liebe. Gib bedingungslos Liebe raus. Und dann kommst du automatisch auf eine höhere Frequenz. Der einzige Vogel, der es wagt, den Adler anzugreifen, ist der Rabe. Der Rabe traut sich, weil der Adler hat eine schöne Maus oder so, ne? Und der Rabe greift ihn an. Was macht der Adler? Der kämpft nicht zurück, der steigt. Der steigt einfach hoch in Regionen, wo so wenig Sauerstoff ist, dass der Rabe bewusstlos wird und abfällt. Und das ist die Idee. Die Dunkelheit greift nach mir, eine Angst, irgendetwas, dann steige ich hoch in eine höhere Frequenz. Und in die komme ich sehr schnell, wenn ich bedingungslos Liebe gebe. Das ist auch, ich finde meinen Traumpartner nicht. Ich wäre so gern verliebt, würde so gern Liebe von einem Partner bekommen, aber der kommt irgendwie nicht und keine Ahnung. Der erste Schritt muss sein, gib Liebe, gib da draußen Liebe, bring dich auf eine höhere Frequenz. Dann kommt der schon, der Partner, der ist ja da. Nur wenn du den jetzt treffen würdest, geht ganz oft um Timing, wenn du den jetzt treffen würdest, deinen Traumpartner, wärt ihr noch nicht bereit füreinander, weil ihr auf verschiedenen Levels seid oder weil ihr Schatten nicht aufgelöst habt oder was auch immer. Es wäre schade, du triffst deinen Traumpartner und bist noch nicht bereit und versaust es, ne? Deswegen ist es Timing. Also fang an, Liebe zu geben. Bedingungslos, ohne was dafür zu wollen. Nicht mal Dankbarkeit. Und und das ist hier in Lateinamerika oft natürlich, siehst am Straßenrand, ja, irgendwelche Kinder, die verkaufen Himbeeren oder ist eine Frau und hat so einen Starbucks-Pappbecher und sammelt Geld oder keine Ahnung. Und wenn ich dann immer höre, ah, der sowieso, das ist ein Penner, der wird es eh nur versaufen und die gehören zu irgendeiner Kindermafia und keine Ahnung, diese Sachen sind auch richtig. Aber für mich ist entscheidend der Impuls, ich möchte jetzt geben, was dieser Mensch mit diesem Geld macht, was ich gebe. Und das kann auch mal ein Schein sein, den ich da gebe. Einfach, weil ich spüre, das ist das Richtige zu tun. Dann tue ich nicht nur was für den Menschen, ich tue vor allem was für mich selber. Denn ich gebe von Herzen und ich erwarte nichts davon. Ich erwarte nicht, dass er das Geld nimmt und sein Leben verändert. Ich erwarte gar nichts. Ich gebe, weil ich geben kann und geben möchte. Das bringt mich auf eine andere Frequenz.
Und das ist so wichtig, aus welcher Intention ich etwas mache, ne? Ob ich damit etwas erwarte oder weil ich das einfach tue, weil ich das jetzt tun möchte, weil ich gerade diesen Impuls habe, 5 € jemandem zu geben, mir tut es nicht weh und der muss da nicht noch stundenlang im Regen sitzen. Ja.
Oder in Partnerschaften, ne, die sagst du deiner Partnerin, ich liebe dich. Und dann diese schlimmen 3, 4, 5 Sekunden, wo sie nicht antwortet. Na, oder mein Partner ist auf irgendeinem Kongress und ich rufe dann an, sage, oh, ich vermisse dich so. Und dann sagt er nicht, ich vermisse dich auch. Das heißt, das ist bedingt. Ne? Ich sage, ich liebe dich und knüpfe daran die Bedingung, dass du mich auch liebst. Und das musst du mir jetzt auch sagen, ob du willst oder nicht. Wie schön ist es, wenn man es bedingungslos sagt, ich liebe dich, ich will gar keine Antwort von dir. Ich liebe dich einfach aus vollem Herzen, auch außerhalb von Partnerschaften. Ein guter Freund, eine Schwester, ein Bruder, keine Ahnung. Und du sagst einfach, boah, ich habe dich total lieb, wollte ich dir mal sagen. Ich erwarte überhaupt gar keine Antwort. Wenn sie kommt, ist es schön, aber ich brauche die gar nicht. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich brauche dich nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Na, das ist die Idee.
Wow. Ja, da ist so viel hinter, mal diese Erwartungshaltung. Ne? Das heißt, ich bin ja die ganze Zeit in der Haltung und erwarte etwas. Das ist ja total krampf. Ne? Das hat ja nichts von locker und Leichtigkeit zu tun, sondern die ganze Zeit, ich warte. Ja. Oh, wie schön. Gefällt mir viel besser.
Und so ist es mit dem Leben, ne? Das Leben da draußen. Keine Erwartungen an das Leben haben. Schon Pläne machen. Schon, das ist mein Traum und ich möchte ihn umsetzen. Und das Leben kennt den Weg. Natürlich, das Leben ist der Fluss, ne? Der Fluss kennt den Weg. Aber nicht die Erwartung haben. Jetzt muss das Leben mir aber. Das Leben muss gar nichts. Das macht es freiwillig, weil es mich liebt. Nur macht es halt anders, als ich dachte. Und es ist auch okay. Und es ist die Ungewissheit, ne? Also im Herr der Ringe, der Frodo, diese ganzen Abenteuer, die der erlebt, bis er den Ring in den Vulkan schmeißt, das hat er vermutlich nicht in der PowerPoint mit Bullet Points so notiert, ne? Okay, also die Orks, dann gehen wir auf den Königsfelsen, dann kommen die Elben, dann werde ich da fast getötet, dann müssen wir durch den Berg. Der zieht halt los und er weiß, ich schmeiße den Ring in den Vulkan. Der Rest wird sich ergeben. Ich halte an meinem Ziel fest. Und dann, das finde ich so schön am Herrn der Ringe, dann kommt dieser Gollum, ne? Diese Kreatur. Und dann denke ich, wow, ohne den wäre es schneller gegangen. Nein, ohne den wäre es gar nicht gegangen. Der ist wichtig, ganz am Schluss ist der wichtig, damit es gelingt. Und natürlich bringt der Frodo erstmal vom Weg ab und macht alles schwerer. Aber es geht nicht anders, weil der muss mit, weil der nachher das Zünglein an der Waage ist und so weiter. Ja, der Umweg ist der kürzere Weg.
Ja, und hat viele Geschenke in
Oh ja.
petto.
Oh
Ja.
ja.
Oh, schön. Ich glaube, du sagst am Ende deines Films, du bist dein größtes Abenteuer, geh raus und erlebe dich. Und da kann eigentlich nur jeder zu aufgerufen werden, oder?
Ja. Möchtest du, wenn du dann hier gestorben bist, in diesem Leben, du gehst dann einfach ins nächste, möchtest du dir zwischen diesen beiden Leben dein Leben nochmal als Kinofilm anschauen? Das ist eine interessante Frage. Oder sagst du, oh nee, den langweiligen Scheiß gucke ich mir nicht nochmal an. Ich möchte mir mein Leben nochmal angucken, weil, wow, das wird spannend.
Ja,
Wir sind
ja.
Abenteurer. Als was verkleiden sich Kinder an Fasching? Na, als Bankangestellter, als Versicherungsvertreter, als CDU-Spitzenpolitiker? Nee. Die verkleiden sich als Pirat, als Entdecker, Indianer. Die wollen Abenteuer. Wenn ein Erwachsener geht in den Wald, mit lauter Konzepten, ne? Jetzt nennt man es Forest Bathing. Früher hat man gesagt, wir gehen in Mutter Natur, jetzt heißt es halt Forest Bathing. Okay, geht mal in den Wald. Ah ja, die Bäume stoßen ja diese Duftstoffe aus und die verursachen in mir ja das. Aha, Ein Kind geht in den Wald und hinter jeder Ecke lauert ein Abenteuer. Ein Kind geht in den Wald und da ist dunkel zwischen den Stämmen. In der Dunkelheit lauern die Abenteuer. Der Erwachsene hält sich dann an die Wanderschilder. Und das Kind biegt sofort vom Weg ab und geht ins Gestrüpp und guckt, was es da findet. Ne? Wir haben mal, als wir mit dem, das war interessant, mit dem Wohnmobil unterwegs waren, dann waren wir auf Kreta, auf einem Campingplatz. Und dann habe ich 2, 3 Tage lang unsere beiden Chihuahuas, die sind dann immer so irgendwo, haben wir die immer mal wieder gefunden, wo die sich wieder halt so, wo die ihre Abenteuer erlebt haben. Und dann habe ich mal so einen Grundriss vom Campingplatz so gezeichnet und habe mal nach einer Woche ungefähr aufgemalt, die Wege, die wir Erwachsenen gegangen sind. Und das war immer vom Camper zur Waschküche, vom Camper zur Dusche und zurück. Ne? Und das waren ein paar Linien und die sind wir immer gegangen und das war's. Und das war vielleicht 1% von diesem Campingplatz. Und dann bin ich den Chihuahuas nachgeschlichen, habe mal geguckt, was die so treiben. Und die waren auf dem ganzen Campingplatz, die waren überall. Und unsere Tochter, die hat dann zwei italienische Buben, die auch auf dem Campingplatz waren, kennengelernt. Die sind dann auch losgestrolcht. Und eines Abends haben sie gesagt, so ihr Erwachsenen, wir möchten euch mal zeigen, was wir heute gefunden haben. Und dann sind wir mit denen über den Campingplatz. Und dann, ah, das gibt's hier? Da war ein uralter, verwitterter, von Efeu und Moos überwucherter, ehemaliger Kinderspielplatz. Und der hatte so eine ganz, ganz wild romantische Energie irgendwie. Die hätten wir Erwachsenen nie gefunden. Weil wir gehen halt zur Waschküche, ne? Wir haben immer so ein, wie so ein Pfeil, wir gehen zur Waschküche, um zu waschen. Wir gehen aber nicht einfach mal los. Früher gab es diese, was die Herren anscheinend vor allen Dingen gemacht haben, das Flanieren. Das heißt, am Sonntag geht man raus und spaziert durch seine Stadt oder sein Dorf ohne Ziel. Nicht, ich gehe in die nächste Pilzkneipe oder ich gehe zum Rathaus oder zur Kirche, sondern ich flaniere. Auch das ist übrigens ein super Ding, was jeder machen kann. Mal loslaufen. Geh einfach mal los und lass dich leiten. Lass dich mal leiten. Du spürst deine innere Stimme dann schon. Diese Kraft kommt hoch. Und dann biegst du mal hier ab. Oh, hier war ich noch nie. Dann biegst du mal hier ab. Oh, hier war ich auch noch nie. Und auf einmal kommst du irgendwo an und denkst, boah, das hätte ich im Leben nicht gefunden. Da hätte ich 1000 Jahre googeln können, wäre ich da nicht drauf gekommen. Und stehst vor etwas, was dich im Inneren ganz tief berührt. Einfach loslassen und mal so sich mal so ein bisschen treiben lassen, ne?
Und auch der inneren Führung folgen, ne?
Ja.
Ja. Ach, schön. Oliver, da waren heute so viele Herzensbotschaften dabei. Ich könnte dir noch Stunden lauschen. Aber ich danke dir erstmal bis hierhin. Und wenn du jetzt so allen, die uns bis hierhin gefolgt sind, noch so einen Satz mitgeben würdest, was wäre der? Kommt dir da so ein Impuls?
Es sind 3 Sätze, aber seid ihr noch alle da? Schön. Ich habe mal bei einer Zeremonie die Coca-Pflanze gefragt. Coca hat mit Kokain überhaupt nichts zu tun. Ne? Die Coca-Pflanze gefragt, weil ich dachte, ich lebe jetzt ein ziemlich freies Leben, aber ich fühle mich noch nicht frei. Und ich habe sie gefragt, Coca, was ist der Trick? Was ist der Schlüssel von Freiheit? Ich verstehe es nicht, warum ich mich nicht frei fühle. Dann sagt die Gucker, frag mal deine Katze. Okay, bin ich zur Katze gegangen, sag Katze, weil du bist sehr offen, ne, in diesen Zeremonien. Und dann habe ich die Katze gefragt, Katze, ihr seid so unabhängig, wie macht ihr das? Guckt mich die Katze an und sagt, also in meinen Gedanken, Oliver, der Trick ist, für uns Katzen ist unsere Freiheit wichtiger als unser Leben. Und den Satz darf man mal ganz langsam durchsickern lassen.
Ja. Sehr, sehr, sehr viel Weisheit drin.
Oh ja, oh ja.
Ja.
Das
Ich
wäre ein
danke
schöner
dir.
Magnet.
Ja, ich danke dir und da ist sehr viel zum Nachspüren, sage ich mal lieber als Nachdenken, Nachspüren.
Ja.
Ja. Ich danke dir.
Danke dir und
Wow.
danke,
Ich sehe
danke euch fürs Gucken.
dich gerade mit der Katze sprechen.
Aha.
Das sind ja sehr, sehr weise Wesen. Und ja,
Ja.
toll. Lieber
Und
Oliver.
vielleicht
Ja.
Katze hat, glaube ich, 9 Leben, 7 oder 9, ich glaube 9 Leben, sagt man, gell? Vielleicht hat die Katze 9 Leben, weil ihr die Freiheit wichtiger ist als ihr Leben. Wer weiß. Vielleicht gilt es
Ja.
für alle Wesen.
Wir sollten die Katze mal fragen.
Ja, ich frage sie mal. Ich sage dann Bescheid.
Ja. Oh, das war wirklich, das ist ins Herz gegangen, deine Botschaft. Und ich hoffe, dass uns hier alle bis hierhin gefolgt sind. Und ich lege dein Buch, Meine Engel sind grün und alle deine Filme sehr ans Herz, aber besonders auch so 100.000 Löwen. Ich habe mich da sowas von wiedergefunden und jeder, der sich so ein bisschen verloren oder einsam fühlt, ist herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen. Und ja, ich bin gespannt auf dein nächstes Projekt. Wann geht es da in die Umsetzung?
Wir haben schon gedreht. Wir waren ja im Sommer 2 Monate in Europa, Deutschland, Österreich, Schweiz und haben die letzten beiden Filme gezeigt, ganz viele Veranstaltungen gemacht und parallel angefangen zu drehen für den neuen Film. Ich denke mal, dass der nächstes Jahr, März, April wahrscheinlich rauskommt.
Sehr schön. Ja, ich freue mich. In diesem Sinne, euch viel Spaß auf eurem Weg und denkt dran, nehmt auch mal die Umwege. Da liegen die Geschenke. Und Oliver, dir alles Liebe und Gute für deine Projekte und den neuen Film. Ich freue mich.
Herzensgrüße an Mexiko. Aus Mexiko, nicht an. Aus Mexiko an. An Mexiko
Genau, das aus. Geht
auch.
ja auch alles wieder zurück. Genau.
Genau.
In diesem Sinne, euch viel Spaß und
Eben.
dir alles Liebe. Danke. Ciao.